Willkommen bei Radio Heilstrom. Ein Raum für innere Ruhe. Für Klarheit und für neue Ordnung in deinem Inneren. Hier verbinden sich Körper, Seele und Geist. Hier darf Heilung wachsen. Durch Erkenntnis, durch Liebe, durch bewusste Ausrichtung. Nimm dir diesen Moment. Atme ein und wieder aus. Und nun beginnt unsere heutige Episode. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.
Willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein Dokument auf dem Tisch, das auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich wirkt.
Oh ja, das kann man so sagen.
Es ist nämlich das Manuskript der 12. Episode einer spirituellen Radiosendung. Die nennt sich Radio Heilstrom.
Genau.
Und der Titel dieser speziellen Ausgabe lautet im Einklang mit Gottes Willen Frieden finden in der göttlichen Ordnung. Aber bevor du jetzt ausschaltest oder denkst, das sei nur etwas für einen theologischen Zirkel.
Halt, stopp, genau das dachte ich nämlich am Anfang auch.
Richtig. Aber wenn man genauer hinsieht, entpuppt sich dieser Text eigentlich als ein hochkomplexer psychologischer Werkzeugkasten. Und das ist unsere Mission für heute. Wir wollen uns das völlig neutral ansehen.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist nämlich der Punkt, an dem dieses Manuskript extrem greifbar wird. Weißt du, völlig unabhängig davon, ob man jetzt tief religiös ist oder das Ganze rein säkular betrachtet. Der Text bietet ein wahnsinnig spannendes Konzept zur Stressbewältigung.
Und zur mentalen Resilienz, ja?
Absolut. Die Kernfrage, die hier verhandelt wird, lautet eigentlich: Wie definieren wir inneren Frieden? Und vor allem, wie erreichen wir ihn? Durch etwas, das der Text Hingabe nennt.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Der Einstieg in dieses Grundkonzept der Sendung ist da nämlich schon sehr richtungsweisend.
Mhm.
Es geht um diesen Begriff des Einklangs mit dem göttlichen Willen. Der Text macht direkt in den ersten Minuten total deutlich, dass damit auf keinen Fall ein passives, ja, zähneknirschendes Ertragen von Schicksalsschlägen gemeint ist.
Es ist eben kein Fatalismus.
Genau. Kein Fatalismus. Vielmehr wird das als ein ganz tiefes Vertrauen definiert, dass alles in einer übergeordneten, sinnvollen Ordnung geschieht. Und das Resultat dieser Haltung soll dann ein innerer Frieden sein, der sich völlig unabhängig von irgendwelchen äußeren Stressfaktoren manifestiert.
Du stehst quasi im Auge des Hurrikans.
Richtig, während um dich herum einfach das absolute Chaos tobt.
Und dieser Ansatz, der verlangt uns schon einen ziemlichen Paradigmenwechsel ab. Weil, wenn wir uns mal überlegen, wie wir im modernen Alltag normalerweise versuchen, Ruhe zu finden.
Durch Kontrolle?
Exakt. Das ist fast immer an externe Bedingungen geknüpft. Wir versuchen, das Außen zu kontrollieren. Wir strukturieren unseren Kalender bis ins allerletzte Detail. Wir versuchen, das Verhalten unserer Mitmenschen irgendwie zu antizipieren. Wir sichern uns finanziell ab, rechtlich ab.
Ja, die unausgesprochene Annahme ist immer: Erst wenn im Außen alles sortiert und sicher ist, dann und nur dann kann ich im Inneren entspannen.
Und der Text dreht diese Kausalität komplett um. Er argumentiert, dass wahrer Frieden ausschließlich durch die innere Haltung zu dem entsteht, was bereits da ist. Die äußeren Umstände sind nicht die Ursache für den Frieden, sie sind lediglich die Kulisse.
Die Kulisse, ja. Das ist ein starkes Bild.
Die primäre Quelle ist laut dem Text die eigene innere Anbindung an diese göttliche Ordnung.
Was uns direkt zum ersten großen Konzept aus dem Manuskript führt. Die Sendung zitiert hier eine Mystikerin namens Bertha Dudde.
Ja.
Und deren Aussagen bilden quasi das philosophische Fundament für die weiteren Gedanken. Sie erklärt sinngemäß, dass in diesem göttlichen Willen eine ewige Ordnung verankert ist. Und das treibende Prinzip dieser gesamten Ordnung ist schlicht und ergreifend die Liebe.
Was in der Theorie natürlich extrem harmonisch klingt.
Total harmonisch. Wer sich in diese Ordnung einfügt, lebt im Frieden, weil alles, was geschieht, einen Sinn hat. Aber, und das ist das große Aber, das wirft für uns als kritische Leser natürlich sofort eine Frage auf: Wenn das Grundprinzip diese Liebe ist, warum empfinden wir unseren Alltag dann oft als so extrem chaotisch, unordentlich und schmerzhaft?
Ja, und das Spannende ist, der Text weicht dieser Frage nicht aus. Er liefert eine recht detaillierte, fast schon metaphysische Analyse dafür. Und diese Erklärung, die baut zentral auf dem Konzept des freien Willens auf.
Mhm.
Es heißt dort, dass alle Wesen ursprünglich aus dieser Ordnung, aus dieser Liebe hervorgegangen sind. Aber, und das ist der entscheidende philosophische Hebel hier, diese Liebe erzwingt absolut nichts. Sie lässt den Wesen völlige Freiheit.
Und diese Freiheit beinhaltet dann zwingend die Möglichkeit, sich dieser ewigen Ordnung zu widersetzen.
Ganz genau. Wenn ein Mensch anfängt, entgegengesetzt zu dieser Ordnung zu denken oder zu handeln, wenn er also lieblos wird, wie der Text es nennt, dann tritt er laut Bertha Dudde buchstäblich aus diesem Stromkreis göttlicher Liebe heraus.
Ah, der Stromkreis. Das ist ein Bild, das mir sehr geholfen hat.
Ja. Und die Konsequenz dieses Heraustretens ist dann eben das Erleben von Mangel, von Chaos und von Leid in unserem Leben.
Lass uns bei diesem Bild mit dem Stromkreis mal kurz bleiben, weil ich das extrem hilfreich finde, um das zu veranschaulichen. Also stell dir vor, du hast ein leistungsstarkes elektrisches Gerät, vielleicht eine sehr helle Lampe.
Okay.
Solange diese Lampe eingesteckt ist, leuchtet sie. Sie erfüllt ihren Zweck völlig mühelos, weil sie von einer Energiequelle gespeist wird. Und das entspricht diesem Zustand innerhalb der göttlichen Ordnung.
Mhm.
Durch den freien Willen hast du aber jederzeit die Möglichkeit, den Stecker zu ziehen. Jedes Mal, wenn du dich aus dieser Liebe entfernst, ziehst du quasi den Stecker. Und die Folge ist simpel. Es wird dunkel. Die Lampe verliert ihre Funktion und ihre Energie.
Die Analogie passt sehr gut. Aber der Text macht an dieser Stelle noch eine ganz wichtige Einschränkung, die wir auf keinen Fall übersehen dürfen.
Welche meinst du?
Naja, um wieder ans Netz zu gehen, reicht es laut dem Text nicht aus, einfach passiv abzuwarten. Man kann nicht hoffen, dass das Licht irgendwann von selbst wieder angeht.
Stimmt, man muss aktiv werden.
Es erfordert bewusste Anstrengung. Das Manuskript spricht hier von einem freiwilligen Einfügen und einem gänzlich veränderten Denken und Wollen. Du musst den Stecker selbst wieder in die Steckdose stecken.
Und wie sieht dieses Wiedereinstecken jetzt konkret aus? Ich meine, nehmen wir ein Alltagsbeispiel. Wenn ich morgens im Stau stehe, ich komme zu spät zu einem extrem wichtigen Termin und ich rege mich furchtbar über die anderen Autofahrer auf. Da habe ich den Stecker ja quasi schon mit voller Wucht herausgerissen.
Absolut. In der Sprache des Manuskripts wäre das, was du dann tun musst, ein sogenannter Liebewandel im freien Willen.
Ein Liebewandel?
Ja. Es ist ein fundamentaler Akt der Selbstverantwortung. Du musst dich aus dieser akuten alltäglichen Lieblosigkeit, in deinem Fall also der Wut auf die anderen Autofahrer, aktiv befreien. Man entscheidet sich ganz bewusst dafür, die Situation anders zu bewerten und diese feindseligen Gedanken loszulassen.
Ah, okay.
Und erst durch diese bewusste, innere Neuausrichtung kehrst du schrittweise zurück in die Ordnung. Der Text argumentiert, dass Heilung und Frieden eben keine passiven Geschenke sind, die uns einfach so überkommen. Es ist die logische, fast mechanische Konsequenz einer aktiven Entscheidung für diese Ordnung.
Wenn wir das mal in die Sprache der modernen Psychologie übersetzen, sind wir hier doch eigentlich sehr nah am Konzept der kognitiven Umstrukturierung, oder?
Genau da sind wir.
Und das leitet eigentlich perfekt zum zweiten großen Impuls der Sendung über. Da wird ein Zitat von Bruno Gröning eingeführt. Er sagt, wenn der Mensch im göttlichen Willen steht, ist er im Frieden ganz gleich, was um ihn geschieht.
Da haben wir sie wieder.
Der Text behauptet sogar, dass sich jede Prüfung in einen Segen wandelt, wenn wir das Geschehen einfach so annehmen, wie es uns zugestellt wird. Und hier wird es wirklich interessant.
Finde ich auch.
Das Manuskript bringt hier nämlich eine ganze Reihe von Zitaten verschiedener spiritueller Denker zusammen. Und die deuten alle exakt auf dasselbe Phänomen hin. Nämlich auf die zerstörerische Kraft des inneren Widerstands.
Das ist eine Zusammenstellung, die wirklich jahrhundertealtes Wissen synthetisiert. Zum Beispiel wird Thomas von Kempen zitiert, mit der recht nüchternen Feststellung, dass man umso mehr leidet, je mehr man widersteht.
Mhm.
Luisa Picareta gibt dem Ganzen dann eine fast physische Dimension. Sie sagt, wer sich nicht beugt, der spürt Druck. Wer sich hingegen hingibt, spürt eine Umarmung.
Und Derek Prince liefert dazu noch so eine analytische Zusammenfassung. Er sagt, Widerstand ist die Wurzel der Unruhe, während Hingabe die Wurzel der Heilung ist.
Das wirft eine wichtige Frage auf, wenn wir das wieder auf unseren Alltag übertragen oder auch auf die moderne kognitive Verhaltenstherapie.
Stichwort radikale Akzeptanz.
Ganz genau. Wir sprechen hier vom Konzept der radikalen Akzeptanz. Weißt du, wir leiden ja oft viel weniger an der eigentlichen Situation als vielmehr an unserem ständigen Kampf gegen die Realität.
Oh ja, dieser ständige interne Monolog.
Richtig. Dieses, warum passiert das ausgerechnet mir? Oder, das hätte nicht passieren dürfen. Das ist es, was uns eigentlich zermürbt.
Das ist der springende Punkt. Wir verbrauchen wirklich Unmengen an kognitiver und emotionaler Energie damit, Situationen im Nachhinein mental umgestalten zu wollen.
Und dieser ständige innere Widerstand ist ein massiver Stressor. Die Prüfung selbst, also das äußere Ereignis, das dauert oft nur ganz kurz an. Aber unser Widerstand dagegen, der kann uns über Jahre hinweg belasten.
Ja.
Wenn der Text also von Hingabe spricht, dann ist das auf keinen Fall im Sinne einer wehrlosen Schwäche gemeint oder eines passiven Aufgebens, obwohl das in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ja oft der allererste Reflex bei diesem Wort ist.
Stimmt total. Hingabe klingt im beruflichen Kontext super schnell nach Resignation, so nach dem Motto, ich lasse jetzt alles schleifen. Aber der Text zeichnet da ein völlig anderes Bild.
Welches Bild hast du da im Kopf?
Denk mal an einen Baum im Sturm. Wenn ein Sturm aufzieht und ein Baum stemmt sich völlig starr gegen den Wind, dann bricht irgendwann der Ast.
Ja?
Wenn der Baum aber flexibel ist und sich mit dem Wind beugt, dann übersteht er den Sturm unbeschadet. Die Hingabe wird in dieser Sendung als der ultimative Befreiungsschlag aus unserem selbstgemachten Stress inszeniert.
Ein sehr treffendes Bild.
Indem wir den Widerstand aufgeben und der Realität zustimmen, nehmen wir dem Leiden seine eigentliche Wurzel. Wir hören auf, gegen den Wind zu kämpfen.
Und ab Minute 17 wird das Manuskript dann erfreulicherweise sehr pragmatisch.
Endlich, ja.
Das verlässt diese rein philosophische Ebene und widmet sich der konkreten Umsetzung. Denn die Theorie der radikalen Akzeptanz, die ist ja einleuchtend. Aber die entscheidende Frage für dich als Hörer ist ja:
Wie bemerkt man das im Alltag?
Genau, an einem völlig überladenen Dienstagsmorgen zwischen einer eskalierenden E-Mail-Flut und anstehenden Deadlines. Wie merke ich da, ob ich gerade aus meinem eigenen, stressgetriebenen Ego heraus handle oder ob ich mich entspannt in dieser sogenannten göttlichen Ordnung bewege?
Dafür stellt die Quelle eine sehr greifbare Übung vor. Die nennt sich »Die zwei Stimmen in dir unterscheiden«. Das Ego oder der reine Eigenwille, wie es dort genannt wird, hat demnach eine ganz spezifische Signatur.
Die wäre.
Diese Stimme ist laut, sie ist unruhig, sie drängt auf schnelle Entscheidungen und sie will Dinge unbedingt erzwingen. Sie arbeitet fast immer mit Druck, mit Angst und oft auch mit künstlichen Fristen.
Kenne ich gut.
Die Stimme des göttlichen Willens hingegen, man könnte das säkulär vielleicht auch als tiefe innere Intuition bezeichnen, die operiert völlig konträr. Sie ist leise, friedlich, unaufgeregt und vor allem vollkommen ohne Druck.
Dieser Kontrast wird durch ein weiteres Zitat von Derek Prince sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt: Der Wille Gottes ist nie kompliziert, der Wille des Menschen ist es.
Das ist ein tolles Zitat.
Ja, weil unser Verstand und unser Ego neigen einfach dazu, riesige Labyrinthe aus Wenn-Dann-Szenarien zu bauen. Die Intuition hingegen, die aus einer tieferen Ordnung kommt, die ist meistens erschreckend simpel.
Aber wie unterscheide ich die beiden jetzt verlässlich?
Um das im Alltag unterscheiden zu können, schlägt der Text die Übung der inneren Zustimmung vor. Und das ist im Grunde ein somatischer, also ein rein körperlicher Ansatz.
Okay.
Man soll sich eine anstehende Entscheidung vorstellen und dann in den eigenen Körper, spezifisch in die Herzgegend, hineinspüren.
Das ist ein echt spannender Moment im Manuskript, weil der Text hier das rein Rationale komplett verlässt. Er fragt ganz direkt, wie reagiert dein Inneres auf den Gedanken an diese Entscheidung?
Ja.
Wenn sich bei der Vorstellung ein Gefühl der Weite einstellt, wenn es sich hell und leicht anfühlt, Luisa Picaretta nennt das Licht und Weite, dann ist das laut Text das klare Signal für eine Zustimmung.
Es bedeutet, dass dieser Schritt im Einklang mit der Ordnung ist.
Genau.
Aber die Kehrseite ist natürlich genauso wichtig. Wenn sich bei dem Gedanken an eine Handlung im Inneren plötzlich alles zusammenzieht, wenn es eng wird, schwer oder dunkel, dann ist die Anweisung des Textes eindeutig:
Finger weg.
Das ist nicht der Weg der Ordnung. Das Gefühl der Enge signalisiert entweder, dass die Entscheidung grundlegend falsch ist oder dass zumindest der Zeitpunkt noch nicht stimmt und man noch warten sollte.
Wenn wir das modern fassen wollen?
In der modernen Neurowissenschaft würden wir hier von somatischen Markern sprechen.
Ja.
Unser Körper, insbesondere unser enterisches Nervensystem, also das, was wir oft Bauchgefühl nennen, verarbeitet unzählige Informationen rasend schnell und es sendet uns physische Signale noch lange, bevor unser analytischer Verstand die Situation überhaupt komplett erfasst hat.
Und der Text nutzt dieses eigene innere Friedensgefühl als unbestechlichen Seismographen für die Richtigkeit einer Entscheidung.
Exakt.
Theorie ist natürlich das eine. Aber also, was bedeutet das alles für dich im Alltag, wenn du morgen früh tatsächlich vor einer schwierigen beruflichen oder privaten Wahl stehst? Wie wendest du das ganz konkret an?
Da gibt es ein gutes Tool im Text.
Das Manuskript fasst diese Herangehensweise nämlich in einem kompakten Mini-Ritual zusammen. Es ist im Grunde ein Drei-Schritte-Check, den man vor jeder größeren Handlung durchlaufen kann.
Der erste Schritt lautet:
Den Frieden prüfen.
Stell dir vor, du gehst diesen Weg. Hast du dabei tiefen inneren Frieden? Wenn ja, dann geh weiter. Spürst du aber Unruhe oder Getriebenheit? Dann drück auf Pause. Der Leitsatz ist: Handle niemals aus der Unruhe heraus.
Der zweite Schritt dieses Rituals verlangt dann, die Liebe zu prüfen. Man fragt sich: Führt diese Entscheidung, die ich da treffen will, zu mehr Liebe und Verbindung für mich selbst und für mein Umfeld?
Oder führt sie zur Trennung?
Genau. Ist es eine Entscheidung, die aus Zynismus, Abgrenzung oder Frustration geboren ist und mich eher in die Trennung führt? Wenn die Handlung nicht von einer wohlwollenden Absicht getragen ist, fällt sie direkt durch dieses Raster. Und der dritte und letzte Schritt ist es dann, die Ordnung zu prüfen. Hier taucht wieder Bertha Dudde auf mit einem sehr prägnanten Satz: Wo Unordnung ist, bin ich nicht.
Ein harter Maßstab.
Ja, der Text geht davon aus, dass der göttliche Wille oder eben der richtige Weg niemals Chaos, Zerstörung oder dauerhafte Verwirrung hinterlässt. Wenn die anstehende Entscheidung zwangsläufig ein immenses Chaos in deinem Leben oder dem Leben anderer auslösen würde, dann ist das ein extrem starker Indikator dafür, dass man den Schritt zumindest nochmal überdenken sollte.
Dieser Fokus auf Frieden und Ordnung als Indikatoren, der nimmt einfach enorm viel Druck aus dem ganzen Entscheidungsprozess. Wir denken ja in der Arbeitswelt oft, wir müssten hochkomplexe Matrizen ausfüllen, um die richtige Wahl zu treffen.
Ja, Pro- und Kontralisten ohne Ende.
Und es gibt in diesem Praxisteil noch einen weiteren Punkt, die sogenannte Übung Nummer 6. Die macht das Ganze noch handhabbarer.
Oh ja, die Übung.
Der Text betont ausdrücklich, dass sich dieser richtige Weg fast immer nur schrittweise zeigt. Er präsentiert sich uns so gut wie nie als komplett ausgeleuchtetes, detailliertes Gesamtbild für die nächsten 10 Jahre.
Was für eine immense Erleichterung.
Die Aufgabe ist es lediglich, nach dem allerletzten nächsten kleinen Schritt zu fragen.
Gerade in unserer heutigen Zeit setzen wir uns ja oft derart unter Druck, weil wir glauben, wir müssten den perfekten Lebensplan entwerfen.
Den 5-Jahres-Plan?
Richtig. Wenn ich aber realisiere, dass ich das große Ganze gar nicht überblicken muss, sondern nur auf diesen einen nächsten kleinen Schritt schauen muss und prüfen muss, ob sich genau dieser eine Schritt friedlich und weit anfühlt, dann wird plötzlich jede scheinbar unüberwindbare Situation irgendwie machbar.
Das schließt, finde ich, wunderbar mit dem Zitat von Johannes vom Kreuz ab, das ganz am Ende der Sendung noch angeführt wird. Er sagt: Gottes Wille ist süß, doch der Mensch braucht Gnade, um ihn zu tun.
Wie würdest du das interpretieren?
Das bedeutet, der eigentliche Weg, wenn man ihn einmal durch dieses intuitive Hineinspüren gefunden hat, der ist unkompliziert und gut. Was jedoch schwierig ist, wofür wir Kraft und vielleicht auch eine gewisse Fehlertoleranz uns selbst gegenüber brauchen, ist die Überwindung unserer eigenen Konditionierung.
Wir stehen uns selbst im Weg.
Es kostet wahnsinnig viel Überwindung, unsere tief verankerten Widerstände aufzugeben, dem Drang zu widerstehen, alles kaputt zu analysieren und stattdessen einfach nur diesen leisen nächsten Schritt zu gehen.
Lass uns die Kernpunkte dieser Erkundung mal für dich zusammenfassen. Egal aus welcher Richtung du an das Thema herantrittst, die Idee, dass dein eigenes Empfinden von innerem Frieden, von somatischer Weite, ein verlässlicher Kompass für Lebensentscheidungen sein kann, das ist ein überaus robustes Konzept.
Definitiv.
Und die Einsicht, dass eben nicht die äußeren Umstände, sondern unser eigener, hartnäckiger Widerstand gegen die Realität uns die meiste Energie raubt, das ist ein extrem mächtiges Werkzeug, um in einer von Reizen überfluteten Welt nicht auszubrennen.
Wenn wir diese Konzepte nun abschließend mal in einen größeren gesellschaftlichen Kontext stellen, dann zeigt sich erst, wie subversiv dieser Text eigentlich ist.
Inwiefern?
Wir leben im Zeitalter des ultimativen Hustle. Das vorherrschende Paradigma suggeriert uns doch ununterbrochen, dass wir Dinge erzwingen müssen.
Stimmt.
Wir müssen härter arbeiten, lauter sein, uns noch mehr anstrengen, um irgendwie die Kontrolle über unsere Karriere, unsere Beziehungen und unsere Zukunft zu behalten. Und das Manuskript von Radio Heilstrom stellt diese Kultur des ständigen Machenmüssens radikal in Frage.
Es dreht den Spieß um.
Es argumentiert, dass echte Resilienz und eine funktionierende Lebensordnung eben nicht im verkrampften Festhalten beginnen, sondern im bewussten Loslassen. Der Weg zum Ziel führt demnach nicht über laute Anstrengung, sondern über das leise Lauschen auf den richtigen, druckfreien Impuls.
Dieses Spannungsfeld zwischen der modernen Hustle-Kultur und der im Text beschriebenen Hingabe ist faszinierend. Bevor wir diese Analyse abschließen, möchte ich dir genau dazu noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben.
Da bin ich gespannt.
Ein Konzept, auf dem man basierend auf diesem Text einfach mal wunderbar herumdenken kann. Wenn wir durch diese Quelle lernen, dass sich der funktionierende, der richtige Weg immer nur schrittweise offenbart und dass die Stimme der Ordnung stets leise und unkompliziert ist.
Ja.
Könnte es dann nicht sein, dass unsere moderne Besessenheit von strengen 5-Jahres-Plänen und das ständige Optimieren einer fernen, völlig unkontrollierbaren Zukunft eigentlich genau das System ist, das uns strukturell in die ständige Unruhe und aus unserer eigenen inneren Ordnung zwingt?
Das ist ein starker Gedanke.
Vielleicht liegt die wahre größte Rebellion heutzutage gar nicht darin, die äußeren Umstände noch aggressiver zu kontrollieren. Vielleicht besteht sie einfach darin, das Bedürfnis nach dem perfekten Masterplan loszulassen und nur den nächsten leisen Schritt zu tun. Lass diese Perspektiven einfach mal wirken, wenn du das nächste Mal vor einer unübersichtlichen Situation stehst. Schau mal, ob sich der innere Widerstand lokalisieren und vielleicht sogar ein Stück weit aufgeben lässt. Danke, dass du uns auf dieser tiefen Erkundung begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Episode von Radio Heilstrom. Vielleicht nimmst du heute einen Gedanken mit. Vielleicht nur ein Gefühl von mehr Klarheit. Vielleicht einfach einen Moment der Ruhe. Lass das Gehörte in dir nachklingen. Ohne Druck. Ohne Eile. Wenn dir diese Folge gut getan hat, abonniere den Podcast. Und teile ihn mit Menschen, denen Heilung und innere Ordnung wichtig sind. Und vergiss nicht. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.